Guten Morgen. Trotz der frappierenden Ähnlichkeit bin ich nicht Dr. Ulrich. Ja? Ich kenne ihn gar nicht, also von da weiß ich gar nicht, ob ich ihm ähnlich bin. Aber wie geht's euch? Geht's euch gut? Noch. Ja, ich hatte nur 3 Tage für die Vorbereitung der Predigt. Ich brauche normalerweise immer so 14 Tage. Ich gehe immer eine Woche schwanger mit so einem Thema und sammle Ideen in meinem Kopf und überlege, was ich machen möchte und so. Und eine Woche schreibe ich das Ganze dann nieder, wiederhole das nochmal, korrigiere das und so. Das ging diesmal nicht. Also müsst ihr mit dem leben, was mich gerade beschäftigt. Und deshalb garantiere ich für diese Predigt heute nichts. Diese Woche ist es dann kein Weißbrot, sondern tatsächlich mal Schwarzbrot. Hartes Thema. Was denkt ihr? Seid ihr eher Pessimisten oder Optimisten? Und da ich jetzt nicht jeden abfragen kann, ja, da sehe ich schon einen Daumen hoch, aber da ich jetzt nicht jeden abfragen kann, machen wir Folgendes. Ihr steht einmal alle auf, alle, die können, die nicht können, dürfen gerne sitzen bleiben, aber alle, die können, stehen einmal auf und alle, die sagen, sie seien Optimisten, die setzen sich so irgendwo in diesen Bereich. Und alle, die sagen, ich bin eher Pessimist, die bleiben da oder setzen sich in dem Bereich. Und alle, die sagen, ich bin irgendwo dazwischen, können dazwischen bleiben. Und wenn ihr sagt jetzt, ich habe keine Lust, irgendwas zu machen, dann bleibt ihr einfach, wo ihr seid. Also, aber ihr dürft euch gerne bewegen. Also, wenn da Leute sitzen, dann sage ich, das sind eher die Optimisten. Wenn da Leute sitzen, sage ich, oh, eher die Pessimisten. Ne? Und die Menschen mit Seelsorgebegabung, die bitte ich dann eher in diesem Bereich sich zu orientieren. Okay, dürft euch setzen. Wenn euch das jetzt nicht triggert, dass ihr ganz woanders setzt, sonst setzt euch wieder um. Aber wenn euch das nicht stört, könnt ihr auch da gerne sitzen bleiben. Aber ich sage euch jetzt mal eins, eigentlich seid ihr alle Optimisten, hat Hagen Räther gesagt. Hagen Räther hat gesagt, jeder, der morgens aufsteht und sich wäscht, ist Optimist. Sonst würde er liegen bleiben. Ist so. Und bei dem Wetter heute, habe ich eben auf der Fahrt gesagt, er hat völlig recht. Also jeder, der bei dem Wetter aufsteht und sich wäscht und fertig macht und zum Gottesdienst geht, der ist Optimist. Der Pessimist bleibt liegen und sagt, das hat alles keinen Sinn. Ist doch alles egal. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns klingelt der Wecker immer morgens um 6 Uhr, so ungefähr. Ja? Um 6 Uhr klingelt, manche wahrscheinlich bei euch früher oder später, aber bei mir klingelt der immer um 6 Uhr und um 6 Uhr gehen immer die Nachrichten los. Ja, also pünktlich. Kannst du denen schon Bitte? Ja, sicher. Ich weiß nicht, wie ihr seid wahrscheinlich. Es gibt ja verschiedene Typen. Wenn es bei mir klingelt, bin ich wach. Sofort. Also dann bin ich auch sofort. Und dann kommen die Nachrichten, die höre ich mir an. Das Problem bei den Nachrichten ist, es gibt eigentlich nie positive Nachrichten. Wenn wir die Sportnachrichten mal rauslassen und ich nicht gerade Schalke-Fan bin, obwohl die spielen ja auch im Moment besser. Aber. Außer den Sportnachrichten gibt es eigentlich immer nur negative Nachrichten. Kriege, Katastrophen, Unglücke, das bringt Quote und das bringt Zuhörer und deswegen wird sowas gebracht in den Nachrichten und nichts anderes. Oder habt ihr schon mal eine positive Nachricht, dass einer gesagt hat, heute ist mal nichts passiert. Das sagt man in den Nachrichten nicht, das gibt es nicht. Ne? Und dann gibt es Menschen, die sagen, es wird alles immer schlimmer. Überall nimmt die Gewalt zu. Die Menschen werden immer brutaler. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, gerade erst wurde ein Mann verurteilt, weil er einen 4 Monate alten Säugling missbraucht hat und etliche andere Kinder und das ins Darknet gestellt hat, also in dieses, ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll, das ist also im Internet so eine extra Seite für Verbrecher, sage ich mal. Also ganz schlimm. Wie krank sind die Menschen eigentlich, dass man sowas macht, und dann filmt und sich damit noch brüstet? Vor 6 Tagen ist bei uns ein schwerer Unfall passiert, direkt bei uns am Sportplatz. Ist ein 35-jähriger Mann gegen einen Baum gerast und zwar so heftig, dass die Vorderachse abgerissen ist und der Rest des Wagens, also die Vorderachse war um den Baum gewickelt und der Rest des Wagens ist durch die Gegend geschleudert. Hat zum Glück niemand anders getroffen, aber er war tot. Man hat dann festgestellt, dass das ein internistischer Notfall war. Also ich weiß nicht genau, was das heißt, aber ich vermute mal Herzinfarkt oder irgend sowas, oder Schlaganfall. Ulrich, was heißt das? Internistischer Notfall? Bitte? Ah ja, stimmt, ja, okay. Sonst war es richtig. Ja, schön, dass ihr noch lachen könnt. Und wenn wir Menschen nicht daran, also schrecklicher Tod und du bist natürlich betroffen und du denkst sofort, hoffentlich keiner von unseren vom Sportplatz oder so oder irgendwas anderes. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, der wollte sich das Leben nehmen oder es ist irgendwas passiert, weil es war auf gerader Strecke und er ist direkt auf die andere Seite, also ganz schlimm. Dann haben wir, das werdet ihr auch alle mitbekommen haben, ein schreckliches Erdbeben in der Türkei gehabt mit 40.000 Toten. Ja, danach nochmal ein Erdbeben. Es wird alles immer schlimmer. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Könnt ihr dabei noch positiv bleiben oder zieht euch das runter? Und wenn ihr das für schlimm haltet, dann sage ich euch jetzt was, was es noch schlimmer macht. Ich habe vorher gesagt, es wird heute nicht schön. Das ist so. Und ich sage jetzt, es wird noch schlimmer. Denn wenn man sagt, es wird noch schlimmer oder es wird alles immer schlimmer, dann ist das nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es war nie besser. Dirk, ich habe vergessen, eben zu fragen, hast du die Folie, die ich geschickt habe?
Ja.
Oh, super. Was schätzt ihr, wie viele Kriege gab es im Jahr 2021? Das könnt ihr nicht lesen, das ist auch gut so, weil dann wüsstet ihr es ja. Es gab im Jahr 2021, also für 22 steht die Statistik noch nicht, das habe ich nachgeguckt, es gab im Jahr 2021 25 Kriege oder bewaffnete Konflikte. Das wird irgendwie unterschieden, wie, weiß ich nicht, aber es gab 25. Und in den Ländern, die ihr da seht, gab es überall Krieg. Ukraine ist uns bekannt, das wissen wir alle, grausame Sache, viele Tote. Aber in den anderen Ländern gab es auch Kriege, 25. Und kaum einer weiß, wo überhaupt noch Kriege stattfinden. Wir können das ja gar nicht mehr aufnehmen. Also gut, Ukraine ist uns nahe. Auf einmal sind wir da fast beteiligt. Ja, und wenn eben in dem Psalm kam, ja, der Krieg oder du bewahrst mich vor Krieg, dann machen diese Menschen eben die Erfahrung, dass Gott sie nicht vor Krieg bewahrt. Auch in der Ukraine gibt es viele Christen. Ja? Und dann sind die Russen da und auf einmal dürfen Männer nicht mehr ausreisen. Frauen und Kinder dürfen raus, aber die Männer müssen da bleiben, um Militärdienst zu machen. Ich habe mir mal, kannst die Folie wieder wegnehmen, danke. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, alle großen Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Opfern zu zählen. Ich wollte erst alle Kriege zählen. Ich habe gedacht, guck doch mal, was seit dem Zweiten Weltkrieg an Kriegen war. Aber das war so viel, dass ich gesagt habe, das kannst du nicht zählen. Also hätten die drei Tage nicht gereicht. Es sind 24 große Kriege mit über 100 Millionen Opfer. 100 Millionen Menschen, die gestorben sind durch Kriege. Die Welt geht zugrunde und das nicht erst seit jetzt, sondern seit den Tagen Adams und Evas. Seit dem Moment, als Adam und Eva Gott nicht mehr vertrauten. Seit dem Moment, als Satan ganz hinterlistig fragte, sollte Gott etwa gesagt haben? Und was passierte dann? Was passiert ist, ist, dass Adam und Eva neidisch wurden. Neidisch auf Gott. Sie wollten auch so sein wie Gott. Und dann ging die Kette so weiter. Und das ist völlig unabhängig davon, ob das Gottesmänner waren, ob das Christen waren oder Heiden. Der Neid und der Hass bringt die Menschen dazu, furchtbare Dinge zu tun. Keiner schlägt Abel. David ermordet einen Herrführer, weil er seine Frau haben möchte. Israel ist neidisch auf andere Völker und ihre Götter. Es wird betrogen, gestohlen, ermordet und unterdrückt. Weiße versklaven Schwarze. Warum? Weil sie eine andere Hautfarbe haben? Männer versklaven Frauen, weil sie ein anderes Geschlecht haben. Wenn wir uns die Rolle oder das, was die Frauen erleben und erleiden mussten, in der Geschichte mal angucken, dann ist das unglaublich. Und dann schäme ich mich, ein Mann zu sein, ehrlich. 1840 kam eine amerikanische Delegation, bestehend aus Männern und Frauen, zu einem europäischen Kongress. Es ging um die Abschaffung der Sklaverei. Also was sehr Positives. 1840 haben die Menschen dann irgendwann tatsächlich auch verstanden, dass man andere Menschen nicht versklaven sollte. Und schon gar nicht wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendeinem anderen Grund. Als die Europäer aber hörten, dass die amerikanische Delegation mit Frauen kam, da waren sie sehr sauer. Weil nach ihrer Meinung Frauen nichts in der Politik zu suchen hatten. Und wisst ihr, was sie dann gemacht haben? Die Frauen dürften an dem Kongress teilnehmen, aber hinter einem Vorhang, und sie dürften sich nicht äußern zu dem Ganzen. Sie dürften nur zuhören. Also wer ist weit vor 1950 geboren? Gibt es da so ein paar? Ja. Ne? Kennt ihr noch die Werbekampagne? Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Erstens, was soll ich anziehen? Und zweitens, was soll ich kochen, um meinem Mann zu gefallen? Ja, das war eine Werbekampagne im Fernsehen oder in den Medien damals. Habt ihr eine Ahnung, seit wann es einer Frau erlaubt ist, ohne die Zustimmung des Mannes einen Beruf zu ergreifen? Schätzt mal. 68, was? Seit 1977. Seit 1977 ist es einer Frau erlaubt, ohne die Zustimmung des Ehemannes einen Beruf zu ergreifen. Was stimmt mit uns eigentlich nicht? Aber es hat sich ja mittlerweile geändert und Frauen gelten heute mehr. Quatsch, gar nichts hat sich geändert. Immer noch bekommen Frauen nicht das gleiche Gehalt für gleiche Arbeit wie Männer. Und heute noch werden Frauen auf dieser Welt gedemütigt, unterdrückt, gefoltert und getötet. Weil sie zum Beispiel in eine Schule gehen möchten. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, gerade war in den Nachrichten auch wieder, dass, ist egal in welchem Land, Männer hingegangen sind und irgendwas in den Schulen vergiftet haben. Mehrere Schulen sind davon betroffen. Wo Frauen, wo extra Mädchenschulen sind, haben die wahrscheinlich das Essen oder das Trinkwasser vergiftet, weil sie nicht wollen, dass Frauen lernen, dass Mädchen lernen. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit der Frauenfeindlichkeit war es in unseren Gemeinden und Kirchen auch nicht besser bestellt. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis Frauen in den Ältestenkreis durften? Wie lange? Und war das besonders, als endlich mal eine Frau da drin war? Wisst ihr, das Problem ist, wenn man sagen könnte, es wird immer schlimmer, dann hätte es ja irgendwann mal eine Zeit gegeben, wo es gut war. Und ab da wird es dann halt immer schlimmer. Aber es stimmt nicht. Es ändert sich nichts. Wir sind nicht in der Lage, auch nur einen Millimeter des Ruders rumzureißen, um die Richtung zu ändern. Wir waren volle Kanne auf den Abgrund zu mit dieser Welt und mit den Menschen. Jedes Jahr sterben 4000 Tiere aus, die dann immer für immer weg sind, weil wir die Umwelt zerstören. Aber wir machen weiter wie bisher. Und es wird immer verrückter. Wir drucken mittlerweile auf Salami-Verpackungen Tierwohllabel. Was hat Salami mit Tierwohllabel zu tun? Gar nichts. Die Tierhaltung ist eine Katastrophe, selbst in unseren hochentwickelten Ländern. Ich esse selber gerne Fleisch, trotzdem ist es eine Katastrophe. Wir zerstören unsere Umwelt und jetzt gehen schon unsere Kinder auf die Straße, weil sie mehr verstanden haben als wir. Und das Einzige, was die meisten interessiert, ist, warum schwänzen die eigentlich freitags die Schule? Wir zerstören ihre Welt, ja, und endlich sind Menschen dazu bereit, sich für diese Welt einzusetzen und das Einzige, was sie bekommen, ist Spott und Hohn und sie werden gedisst, weil sie freitags nicht in die Schule gehen und weil sie vielleicht Straßen blockieren, wo wir gerne herfahren würden. Wir zerstören ihre Zukunft, aber das scheint uns irgendwie egal zu sein. Und ganz ehrlich, ich bin eigentlich von Natur aus ein Optimist. Aber wenn man das alles sieht, da kann einem schlecht werden. Und man kann verzweifeln und aufgeben. Die Kipppunkte sind doch längst erreicht. Kipppunkte heißt, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo es kein Zurück mehr gibt. Ja, bisher hat man immer gesagt, es ist 5:12, es ist 10:12, es ist schon lange 12:30. Und wir haben es nicht gecheckt. Und zwar in vielen Bereichen. Und immer da, wo gerade so ein zartes Pflänzchen Hoffnung aufblüht, da kommt irgendein Braunkohlebagger und fährt drüber. Es ist zum Verzweifeln und das alles macht keinen Sinn mehr. Und dann kommt man tatsächlich irgendwann zu dem Punkt, dass man sagt, wir bleiben am besten im Bett liegen. Ja? Und warten auf das Ende der Welt. Das ist doch zum Kotzen, wenn man es richtig sagen will. Und so weit sind wir vom Ende der Welt doch gar nicht mehr entfernt. Wenn Putin jetzt noch auf die Idee kommt, dass er Atomwaffen einsetzen möchte, dann sind wir da. Es ist hoffnungslos. Und es ändert sich nichts. Egal, was wir machen, es ändert sich doch nichts. Wisst ihr, und dann sehe ich im Fernsehen einen Bericht über eine ehemalige KZ-Insassin. Eine Jüdin, die in deutsche Schulen geht, um jungen Menschen davon zu berichten, was sie in Auschwitz erlebt hat. Denkt mal darüber nach. Das sind die Enkel der potenziellen Täter, die aus Menschen Seife und Lampenschirme gemacht haben. Und eine alte Frau geht dahin und erzählt mit einer Liebe davon, damit das nicht vergessen wird. Und dann denke ich, woher nehmen die ihre Hoffnung? Woher nimmt diese Frau ihre Hoffnung? Wenn du das alles erlebt hast, wenn du das alles gesehen hast, wenn du gesehen hast, wie tausende Menschen vergast werden, wie Kinder getötet werden, egal. Und dann hast du immer noch Hoffnung, dass deine Liebe etwas verändern kann? Und dann frage ich mich, woher nimmst du eigentlich das Recht aufzugeben? Natürlich ist es wahr, dass diese Erde kaputt geht und dass Gott eine neue schaffen wird. Aber solange wir auf dieser Erde leben, haben wir die Pflicht, Liebe und Hoffnung weiterzugeben. Haben wir die Pflicht, uns für unseren Planeten einzusetzen. Das hat Gott uns gesagt. Ihr sollt diese Erde bewahren, nicht zerstören. Ich weiß, es gibt Christen, die sind der Meinung, wir sollten die Erde so schnell wie möglich zerstören, damit Jesus schneller wiederkommt. Das finde ich sehr egoistisch und lieblos. Lasst uns diese Welt bewahren, damit wir noch vielen Menschen von der Liebe Gottes erzählen können. Ihr habt gerade diese Tage, wenn ich das richtig, nächste Woche fängt das an, ja, Riesenchance, den Menschen eine Hoffnung weiterzugeben in einer Welt, in der es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Aber woher nehmen wir dann diese Hoffnung für diese kaputte Welt? Ich glaube, dass wir die Hoffnung für diese kaputte Welt nehmen können aus derselben Quelle, aus der wir auch die Hoffnung für unser kaputtes Leben nehmen. Denn es gibt für uns die Hoffnung auf Jesus Christus. Und es gibt für uns die Hoffnung auf eine neue Welt. Eine Welt, die Gott schaffen wird, die anders sein wird. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorherige Himmel und die vorherige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihm wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, kein Schmerz. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Und mich fordert er auf: Schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Das ist aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Das ist unsere Hoffnung. Und das ist die Hoffnung, die wir weitergeben können an andere Menschen. Davon können wir erzählen. Dass dieses, was hier alles passiert, nicht das Ende aller Zeiten ist. Dass selbst wenn Putin irgendwann die Bomben wirft, wenn er es denn tut, weiß man ja nicht. Dass selbst dann das nicht das Ende ist. Dass es eine Zeit geben wird, wo wir das nicht mehr alles allein müssen. Dass es eine Zeit geben wird, wo Kinder sich frei bewegen können, ohne Angst haben zu müssen, von irgendjemandem missbraucht, geschlagen oder anders diskriminiert zu werden. Dass es eine Zeit geben wird, wo es keine Rolle mehr spielt, ob du schwarz, weiß oder wie auch immer bist. Dass es eine Zeit geben wird, wo es keine Rolle mehr spielt, ob du Mann oder Frau bist oder Kind oder was auch immer. Dass es eine Zeit geben wird, wo Gott sagt, hier gibt es keine Tränen mehr, ihr werdet glücklich sein. Und ich, Gott persönlich, könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Gott selber wird unter uns wohnen, wird bei uns sein, wir können uns mit ihm unterhalten. Spazieren gehen vielleicht, ich weiß nicht, wie es sein wird, ich stelle mir das so vor. Wir können ihn fragen, was uns schon immer beschäftigt hat. Das ist unsere Hoffnung. Eine neue Welt, in der es sich lohnt zu leben. Und trotzdem die Hoffnung, für diese Welt nicht aufzugeben und weiterzukämpfen dafür, dass unsere Umwelt bestehen bleibt, dass wir die Umwelt schützen. Dafür zu kämpfen, dass Kinder frei sein können, dass sie spielen können, ohne Angst zu haben. Dafür zu kämpfen, dass Frauen genauso viel gelten wie Männer. Dafür zu kämpfen, dass es keinen Unterschied gibt, ob du schwarz oder weiß bist. Ja, sogar dafür zu kämpfen, dass es keinen Unterschied gibt, ob du eine andere Religion hast. Natürlich hat das andere Konsequenzen, gar keine Frage. Aber Gott hat uns den Auftrag gegeben, alle Menschen zu lieben. Er hat nicht gesagt, ihr dürft die rausnehmen, die Moslems sind. Er hat auch nicht gesagt, ihr dürft die rausnehmen, die homosexuell sind. Die braucht er nicht lieben. Alle anderen ja bitte, aber die nicht. Hat er nicht gesagt. Und ich sage jetzt gar nicht, was richtig oder falsch ist. Ich sage nur, dass Gott gesagt hat, dass er alle Menschen liebt und dass er uns den Auftrag auch gibt. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, woran werden sie uns erkennen? Nicht daran, wie schön gesittert hier der Gottesdienst abläuft. Auch nicht daran, wie viele Menschen hier sitzen. Er hat gesagt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, werden sie euch erkennen. Und dann werden die Menschen fragen, was habt ihr, was wir nicht haben? Das ist unser Auftrag. Und das gibt dann tatsächlich Hoffnung in einer Welt, die eigentlich keine Hoffnung mehr verdient. Amen.